durch den Aufkauf von verschiedenen Unternehmungen, aber auch Plantagen, Monokulturanpflanzungen im französischsprachigen Afrika und im nächsten Schritt von Verkehrswegen, Infrastruktureinrichtungen, Häfen, Eisenbahnlinien, die von diesen Monokulturplantagen über die Häfen nach Europa führen. Vincent Bolloré begann tatsächlich vor plus minus 30 Jahren mit dem Aufkauf des Familienunternehmens, das die berühmten dünnen Zigarettenplättchen von OCB herstellte. Und über den Tabak und Tabakanpflanzungen im französischsprachigen Afrika schlug er dann eben die bezeichnete Expansionsstrategie ein.
Jetzt blicken wir mal auf die Übernahme des Vivendi-Konzerns durch Bolloré, die im vergangenen Sommer erfolgte, wie gesagt, und dabei insbesondere auf die privaten Fernsehsender Canal Plus und iTélé. Canal Plus ist insbesondere berühmt für einige unverschlüsselte Sendungen, die zum Bereich Satire und Infotainment zählen und für eine, sagen wir, linksliberale Linie. Wie wirkt sich die Übernahme durch den Bolloré-Konzern jetzt auf die Pressefreiheit bei iTélé und Canal Plus aus?
Also Bolloré hat ja indirekt den Konzern übernommen. Bolloré wurde dort 2012 Aktionär und übernahm dann im vergangenen Juni den Aufsichtsrat. Er hat 15% der Aktienanteile, aber dadurch, dass die Kapitalanteile zum Teil im Streubesitz sich befinden, also von kleinen Aktionären vertreten durch Banken gehalten werden, hat er tatsächlich mit diesen 15% die Kontrolle über diesen Riesenkonzern. Also wir sprechen vom zweitgrößten Unterhaltungskonzern der Welt hinter Walt Disney in den USA, für die Pressefreiheit in den Medienunternehmen, die durch Vivendi kontrolliert werden, ist das eine Katastrophe. Was das französische Publikum zunächst mitbekommen hat, war die Bedrohung des Damoklesschwertes über der bekannten Satiresendung Le Guignol de l'Info schwebte. Le Guignol de l'Info, also die Infokasper, ist eine satirische Puppensendung, die seit 1988 existiert, nach dem Vorbild von Spitting Image in Großbritannien, das auch in den 80er Jahren kurz zuvor entstand. Die Sendung stand im Sommer, Herbst 2015, so hieß es jedenfalls damals, kurz vor der Einstellung. Sie sollte eingestampft werden. Sie wurde dann gerettet. Es gab also einige öffentliche Aufregungen. Es gab auch eine Petition mit einigen 10.000 Unterschriften. Also im Hochsommer kamen 43.000 zustande. Die Sendung wurde nicht eingestellt, aber wurde inhaltlich konzeptuell verändert. Sie heißt auch nicht mehr Le Guignol de l'Info, Nachrichtenkasper, sondern nur noch Le Guignol, also die Kasper, die Hanswurste. Sie wird seit dem 14. Dezember, also seit 5 Monaten, wieder ausgestrahlt, hat allerdings andere Autoren, die 4 vormaligen Autoren wurden abgesetzt und durch neue ersetzt. Einer der Autoren steht auch auf der sogenannten schwarzen Liste, die im Februar veröffentlicht wurde, im März, die durch die Satire- und Investigations-, also Enthüllungszeitung Le Canard Enchaîné veröffentlicht wurde. Diese schwarze Liste ist natürlich der nächste dunkle Punkt. Also es gibt sozusagen eine Liste von Redakteuren und Redakteurinnen in den Medienunternehmen, die jetzt durch Bolloré über den Vivendi-Konzern kontrolliert werden, die sozusagen auf einer Abschlussliste stehen oder die nicht mehr mit heißen Themen betraut werden sollen. Dazu gehört einer von 4 früheren Autoren auch der Sendung Le Guignol de l'Info. Ansonsten gibt es Themen, also unabhängig von den Personen, die nicht angeschnitten werden dürfen. Es gibt also auch eine schwarze Liste von Themen. Also die schwarze Liste der Personen war im März im Canard Enchaîné in dieser Wochenzeitung. Im Februar stellte eine kritische Fernsehsendung, die auch Medienkritik betreibt, mit dem Titel Arrêt sur Image, diese schwarze Liste der verbotenen Themen vor. Dazu gehören verschiedene wirtschaftliche Themen, die Akteure betreffen, mit denen Bolloré Verflechtungen aufweist. Also es gab zum Beispiel im Mai 2015 den Fall, wo eine Sendung kurzfristig abgesetzt wurde, nicht ausgestrahlt werden durfte, die Bank Crédit Mutuel betrifft. Das hat damit zu tun, dass diese Bank ein Kreditgeber für Vincent Bolloré ist bei seiner Aufkaufsstrategie für Unternehmen. Das war auch die Begründung, die Bolloré nannte im Gespräch mit der Redaktion. Der Effekt war allerdings ein bisschen das, was man Barbara Streisand-Effekt nennt. Also wenn man was verbieten will, macht man es in anderen Kreisen umso bekannter, weil das auch ein bisschen Aufmerksamkeit aufgezogen hat. Es gibt aber andere Themen, wo sich nicht so rumspricht und wo Themen unter den Teppich gekehrt werden. Das betrifft im Übrigen sowohl Printmedien als auch die audiovisuellen, also Fernseh- und Radiomedien, die Bolloré kontrolliert. Also über den Vivendi-Konzern kontrolliert Bolloré audiovisuelle Medien, also Fernsehen, Radio und auch Internet, nämlich Dailymotion, das französische Äquivalent zu YouTube. Bolloré ist aber auch über andere Kanäle Miteigentümer einer Gratistageszeitung Direct Matin, die morgens verteilt wird. Die kontrolliert Bolloré zusammen mit der Pariser Abendzeitung Le Monde. Also da sind sie Partner, das ist eine Art Joint Venture. Und da wurden zum Beispiel Artikel, die das Elektroauto, Autolib, das auf der Straße zu mietende Elektroauto, also so wie man Fahrräder mieten kann, kann man jetzt auch Autos mieten, kritisiert hat. Deswegen, weil Bolloré da Miteigentümer ist. Der ist der Eigentümer dieser auf der Straße Autoverleihkette. Vor allem aber am heikelsten wäre es für Journalistinnen und Journalisten in diesen Medien, die Aktivitäten Bollorés in Afrika anzusprechen, weil, wie am Anfang angedeutet, Vincent Bolloré wurde zum großen wirtschaftlichen Akteur durch eine Aufkaufsstrategie und Kontrollstrategie im französischsprachigen Afrika in enger Tuchfühlung mit der neokolonialen Politik Frankreichs dort. Und das sind Themen, die gar nicht angesprochen werden dürfen. Also nicht nur in den Medien, die Bolloré kontrolliert, sondern er klagt und prozessiert auch gegen Medien, die ihm nicht gehören, wenn die das ansprechen.
Das war jetzt der Fall mit dem Basta-Magazin. Da hast du vor kurzem einen Artikel dazu für Labour.net geschrieben.
Ja, in Labour.net und auch in der Jungle World. Ganz kurz dazu, Basta Magazine ist eine kleine Zeitschrift, die aus dem NGO-Milieu gehört. Basta Magazine hatte berichtet über Landgrabbing in Westafrika und die Firma, die er nannte, heißt Zocfin und sitzt in Luxemburg. Das ist eine Holding, die im Steuerparadies Luxemburg sitzt und bei der Bolloré 40% der Anteile besitzen. Bolloré hat gesagt, ja, das kann man mir aber nicht ankreiden, ich kann nichts dafür, ich bin ja nur der größte Anteilseigner mit 40%, aber nicht der Alleineigentümer. Also wie wenn die kontrollierte mit 15%, ja, aber bei der Zocfin, also das ist eine Holding. Eine Holding dient klassisch dazu, wenn man nicht genügend Eigenkapital hat, sich sozusagen Streukapital ranzuziehen, um mit relativ geringem Einsatz große Mengen von Kapital zu kontrollieren. Also mit 40% ist er da der Herr im Hause. Und er hat aber geklagt gegen dieses sehr finanzschwache Magazin. Er hat aber verloren am 7. April, also der Prozess ging zu seinen Lasten aus, wobei er aber die Anwaltskosten der beklagten Partei nicht erstattet. Also das schriftliche Urteil liegt noch nicht vor, aber nachdem man sich mitbekommen hat von der Verhandlung, verliert Bolloré, übernimmt aber nicht die Anwaltskosten für die beklagte Partei.
Die Übernahme von Vivendi geschieht jetzt 2 Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl, also war im Sommer 2015, die nächste Wahl ist nächstes Jahr. Bolloré war dafür berühmt, dass er unter anderem sein Boot so freundlicherweise dem früheren Präsidenten Sarkozy geliehen hatte, so plus Urlaub. Gibt es da Indizien darauf, dass die Kontrolle von Bolloré über Vivendi und die dazugehörenden Medien auch über den Schutz seiner Konzerninteressen hinaus vielleicht politischen Zwecken dient für politische Freunde auf der Seite der Republikaner oder Sarkozy selbst?
Also die Republikaner sind ja die stärkste Rechtspartei, also die konservative Partei in Frankreich, die ehemalige UMP, die seit 2015 Les Républicains heißt, nur zur Erläuterung für das deutschsprachige Publikum. Das ist im Bereich des Möglichen, wobei ja noch nicht sicher ist, ob Nicolas Sarkozy im kommenden Jahr antreten wird zur Präsidentschaft. Es ist nicht mehr sicher, ob er bis dahin nicht verurteilt ist, weil er mehrere Prozesse an den Hacken hat, von denen 2 jetzt akut werden. Der eine betrifft den Versuch der illegalen Einflussnahme auf den obersten Gerichtshof, auf die Cour de Cassation. Und das schätzen die Richter und Richterinnen nicht wirklich. Also seine Anwälte, vor allem sein Hauptanwalt Thierry Herzog, die setzen jetzt auf eine Verschleppungstaktik. Also Herzog wurde vernommen, der ist mit angeklagt, weil er bei diesem Versuch der illegalen Einflussnahme auf das Gericht mitbeteiligt war. Er wurde vernommen, hat sich ausgeschwiegen, hat dann aber hinterher attackiert die Vernehmung, weil er sagte, er habe ja gar nichts sagen können und verlangt jetzt neu vorgeladen zu werden. Das sind alles Verschleppungstaktiken, die dafür sorgen wollen, dass es nicht mehr zum Prozess vor der Wahl kommt und dass Sarkozy danach vielleicht Immunität genießt. Aber sagen wir mal, Sarkozys Stern ist ja eher im Sinken. Also die Sache mit dem Boot geht zurück auf Mai 2007 und zwar die Phase zwischen der Wahl und dem Antritt der Präsidentschaft durch Nicolas Sarkozy. Er war also schon gewählt, aber noch nicht amtierender Staatspräsident. Da behauptete Sarkozy, er ziehe sich zum Meditieren in ein Kloster zurück. Es war allerdings eine feiste und faustdicke Lüge, weil danach, eine Woche danach, Bilder kursierten, die zeigten, wo er wirklich war, nämlich nicht im Kloster beim Meditieren und sich sammeln, sondern auf der Yacht, die tatsächlich Vincent Bolloré gehört. Der besitzt also auch eine Riesenjacht und hatte die nebst Privatjet, um dahin zu fliegen. Die Yacht wasserte in der Nähe von Malta im Mittelmeer. Bolloré hatte sowohl diese Yacht als auch den Privatjet, das Privatflugzeug, Sarkozy zur Verfügung gestellt. Insofern ist klar, dass er politische Verbindungen besitzt, aber auch unter der jetzigen Regierung, unter der sogenannt sozialdemokratischen Regierung muss er sich ja nicht wirklich über mangelnde Einflussnahme beklagen. Also ob er einen Favoriten im kommenden Jahr haben wird, wird sich erweisen. Ebenso wie sich zeigen muss, ob Nicolas Sarkozy wird antreten können. Also möglicherweise wird er auch gar nicht die Kandidatur der Partei Les Républicains bekommen, sondern es wird jemand anders als Kandidat eingesetzt.